Ihr könnt gerne schon mal den Epheserbrief aufschlagen. Vor ein paar Wochen habe ich über Epheser Kapitel 6, Vers 10 gesprochen. Sei stark in dem Herrn. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Illustration, die ich brachte, dass ich mit dem Benjamin zusammen einen Stamm aufheben wollte und sich an Benjamins Ende nichts bewegte, weil der Stamm ihm zu groß war. Und seine Kraft, den Stamm zu tragen, bestand lediglich darin, dass ich den Stamm in der Mitte nahm, damit er sozusagen sein Ende in der Luft mittragen konnte. Nun, mit diesem "Seid stark in dem Herrn" leitet Paulus einen Abschnitt ein, der ohne die Stärke in Christus für uns Christen eigentlich voller Hoffnungslosigkeit wäre. Aber mit dieser Kraft in Christus, die wir haben, voller Hoffnung ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Ermahnung, sei stark in dem Herrn, die ganzen Wochen und Monate, in denen wir uns jetzt mit den nächsten Versen beschäftigen werden, immer wieder im Hinterkopf haben. Sei stark in dem Herrn, denn alleine schaffst du es nicht. Nun, nachdem wir die erste Ermahnung bekommen haben, sei stark in dem Herrn, gibt es jetzt die nächste Ermahnung, sei vorbereitet. Denn das, worum es jetzt geht, ist Kampf. Und jeder von euch ist sich dessen bewusst. Niemand würde in den Kampf laufen, wenn man ihm einfach sagt, so, es geht los, dann packt er Rucksack und Gewehr und läuft los, ohne zu wissen, wohin er laufen soll, gegen wen er überhaupt kämpfen soll und ohne zu wissen, wie sein Feind überhaupt aufgestellt ist, wer das ist und wie der kämpft. All diese Informationen sind wichtig für jemanden, der einen Kampf ausführt. Das ist ziemlich egal, ob der Kampf ein Mannschaftssport ist auf hohem Niveau. Und ihr wisst das ziemlich alle, denke ich, dass die Trainer sich sehr genau überlegen, wen haben wir als nächsten Gegner, welche Strategie spielt er und wie können wir mit unserer Mannschaft und den Fähigkeiten, die wir haben, eine Strategie gegensetzen. Oder auch wenn es im Krieg ist, da musst du wissen, wer dein Feind ist und wie er kämpft. Du musst wissen, was du brauchst. Kommt er durch die Luft? Brauchst du Luftabwehr? Kommt er auf den Boden? Dann sind die Luftabwehrraketen weniger hilfreich. Dann brauchst du anderes Kriegsgerät. Nun, jeder militärische Führer würde jeden Morgen die Nachrichten vom Nachrichtendienst, von den Geheimdiensten, in sich verschlingen, wenn er welche bekommt, bevor er startet. Das ist doch logisch, oder? Du wirst doch nicht sagen, wir haben hier geheimdienstliche Erkenntnisse über den Feind, über seine Stellung, womit er kommt und wie viele es sind, und einfach darauf losmarschieren, ohne dich zu informieren, oder? Jeder militärische Führer würde das tun. Dann haben wir von Gott sozusagen als dem Geheimdienst Oberchef. Wir haben von ihm alle Informationen bekommen, die wir über unseren Feind wissen müssen. Und ich war erstaunt, nicht nur, wie wenig Christen darüber wissen, sondern wie wenig ich selber darüber weiß. Und entsprechend bin ich, wie der eine Student sagte, mit dem Teufel nicht fertig. War noch ein bisschen anders. Er sollte einen Aufsatz schreiben, so eine Art Prüfung. Und er hat im Rahmen dieser Prüfung, sollten sie über Gott einen Teil schreiben, wo ihn charakterisieren, den anderen Teil über den Teufel. Und er hatte über Gott so viel zu schreiben, dass die Zeit abgelaufen war. Und dann aber der Punkt 2, wo sie über den Teufel schreiben sollten, war unerfüllt. Dann schrieb er dort nur hin, für den Teufel keine Zeit. Okay, wir müssen uns aber die Zeit nehmen, denn er ist unser Feind. Wir müssen ihn kennenlernen und wir werden es heute nicht vollständig tun. Es hat zum einen mit der Zeit zu tun, zum anderen, weil ich selbst auch noch so einiges dazu, also Sicherheit haben möchte in einigen der Überzeugungen. Wir werden heute uns darüber Gedanken machen, wie wir uns auf diesen Kampf vorbereiten können. Und diese Vorbereitung will ich in drei Punkte aufteilen. In dreierlei Hinsichten, in denen wir vorbereitet sein sollen. Das erste ist, sei auf die Anforderungen des Kampfes vorbereitet. Und den zweiten Punkt, da wollen wir uns um die Mission Gedanken machen, was ist überhaupt unser Auftrag? Das heißt, sei auf deine Mission vorbereitet. Und der dritte Punkt, der wird uns noch sehr viel länger beschäftigen, über den Tag heute hinaus, ist, sei vorbereitet auf deinen Feind oder auf die Taktik deines Feindes. Und ich möchte diese Stelle hier als Ausgangspunkt nehmen, dass wir generell viel, viel mehr über den Teufel und über die Strategien, wie er kämpft, lernen. Und das ist wichtig. Darüber wird dann die nächste Predigt sein. Aber wir werden in Punkt 3 heute reinschauen. Nun, lasst uns diesen Abschnitt lesen aus Epheser Kapitel 6 und wir lesen die Verse 11 bis 13. Epheser Kapitel 6, die Verse 11 bis 13. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Lasst uns noch gemeinsam beten und ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in deinem Wort sehr, sehr viel von dem erfahren, was du für unser tägliches Leben uns zu sagen hast, was wir dafür brauchen, gerade auch in unserem geistlichen Leben. Ich möchte dir danken, ich möchte dir gleichzeitig darum bitten, dass du uns offene Augen gibst und klares Verständnis dafür, was du uns hier alles weitergibst und wie wir es in unserem Alltag anwenden können. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Nun, das Erste, was wir hier in diesen drei Versen sehen, und in gewisser Weise ist der Vers 13 die Wiederholung, eine ergänzende Wiederholung von Vers 11, also er sagt nicht viel Neues. Das, was wir hier sehen als ersten Punkt, ist eine Anforderung, die Kampfanforderung. Sei vorbereitet auf die Dinge, die für den Kampf nötig sind, die erforderlich sind für diesen Kampf. Und es gibt hier in diesem Vers 11 mindestens 4 Anforderungen in Bezug auf unsere Ausrüstung für den Kampf, die wir bedenken sollten. 4 Anforderungen, die wir aus diesem ersten Satz nehmen können, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Nun, das Erste, was wir hier sehen, ist, du musst aktiv werden. Du kannst nicht passiv da sitzen und sagen, hoffentlich hält der Iron Dome, also die Luftabwehrstrategie über mir. Und ich sonne mich in der Zwischenzeit, wenn du Soldat bist. Das kannst du nicht machen. Du musst aktiv werden, du musst etwas tun. Deswegen, wir lesen hier, zieh an, heißt ein Imperativ, ein Befehl. Zieh an, lege an, nimm es, tu etwas. Du kannst nicht einfach nichts machen als Christ, sondern du musst dich vorbereiten. Es gibt Anforderungen und der erste Punkt, das Wichtigste ist, du musst aktiv werden. Nun, es wird später, wenn wir die einzelnen Teile der Waffenrüstung Gottes anschauen werden, und das wird uns etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen als nur 1-2 Predigten, weil es so hilfreich für unser praktisches Leben ist. Und wir werden in den einzelnen Bereichen dann sehr viel mehr und intensiver darüber reden, was das heißt und wie wir das genau machen können. Deswegen soll für heute einfach nur diese Betonung genügen, du musst aktiv werden, zieh an, tue es, nimm es in Angriff. Das Zweite, was wir hier sehen, die zweite Anforderung für den Kampf ist, du brauchst die richtige Ausrüstung. Du kannst nicht mit einer Campingausrüstung in den Krieg ziehen. Du kannst auch nicht mit einer Wanderausrüstung hingehen, auch wenn du wandern musst, auch wenn du dort campen musst und unterwegs irgendwo dein Essen machst. Aber eine Campingausrüstung reicht nicht. Du musst schon eine Kriegsausrüstung, eine Waffenrüstung nehmen. Die Ermahnung von Paulus hier, zieh was an? Eine Waffenrüstung, keine Campingausrüstung. Nachfolge Jesu bedeutet Kampf. Es gibt den Teufel tatsächlich, der nicht damit ruhen wird und der sich nicht damit zufrieden gibt, dass er in dir noch einen verloren hat, der Gott nachfolgt, von dem er weiß, dass er die Macht des Todes, die er hatte für dich, entrissen bekommen hat von Jesus Christus. Das lesen wir im Hebräerbrief. Durch seinen Tod hat Jesus dem Teufel die Macht des Todes entrissen, die er vorher hatte. Er hatte die Macht, dich in den ewigen Tod hineinzubringen, dadurch, dass er dich fesselte und du von ihm nicht wegkamst. Und das Heimtückische ist, die allermeisten merken nicht, dass sie vom Teufel festgehalten werden. Aber dazu später mehr. Wir sind dem Teufel entrissen. Durch den Tod von Jesus Christus hat er uns Gläubige von ihm entrissen. Aber er wird sich nicht damit zufrieden geben, dass er sagt, okay, wieder einen verloren, schade, ich mache weiter mit den anderen, die noch bei mir geblieben sind. Er wird gegen dich gehen. Und wie er das macht, darüber werden wir uns noch sehr ausführlich unterhalten. Lass uns die dritte Sache anschauen, die wir hier finden, um auf die Kampfanforderungen vorbereitet zu sein. Das dritte, was wir hier haben, ist, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Es ist nicht nur eine Aufforderung, zieh an, tu etwas. Es ist auch nicht nur die Aufforderung, was du brauchst, das Richtige, sondern zieh die vollständige Ausrüstung an. Im Griechischen steht hier eigentlich nur, in Anführungsstrichen nur, das Wort Waffenrüstung. Aber wenn man das Wort Waffenrüstung, das die Griechen für Waffenrüstung benutzt haben, auseinander nimmt, dann merkt man, dass die Grundidee der allerersten Griechen, die das mal irgendwie benannt haben, die haben die Waffenrüstung einfach mit den Worten bezeichnet, ganze, also alle Waffen. Das war ihr Begriff für Waffenrüstung. Offensichtlich konnte sich ein Grieche, zumindest ursprünglich als die Sprache in diesem Bereich ihre Form annahm, es sich nicht vorstellen, dass jemand nur mit der Hälfte losläuft. Das haben sie in ihrer Bezeichnung des Wortes in gewisser Weise vielleicht unbewusst mit hineingenommen. Das Wort sagt, alle Waffen. Nun wissen wir, dass ein Brustpanzer oder ein Gürtel oder ein Schild nicht eine richtige aktive Waffe ist, aber für die Abwehr wichtig. Wie auch immer Sie es dort verstanden haben, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass Paulus sowohl hier in Vers 11 als auch in Vers 13 es nochmal wiederholt, er greift die ganze Waffenrüstung. Nimm alles, was du da haben kannst, nimm alles, lass nichts weg. Über die einzelnen Bestandteile werden wir später reden in die Tiefe, aber jetzt einmal so viel vorweg. In Vers 14 bis 17 werden uns diese einzelnen Bestandteile genannt. Und dort wird ein Lendengurt genannt, ein Gurt um die Lenden. Und das ist ein Kleidungsstück, das wir heute nicht mehr anziehen, außer vielleicht, wenn ihr das noch so von irgendwelchen Bildern oder Filmen kennt, dass man Waffengürtel hat, ne? Die gibt es dort, wo die ganze Munition dann versteckt ist. In diesem Fall war der Lendengurt jetzt, glaube ich, kein Patronenhalter. Das hatten die ja damals nicht. Er sagt, nimm den Brustpanzer. Der Brustpanzer, der soll dich schützen, damit nicht die Schwertschläge des Gegners oder irgendwelche Spieße in dein Herz oder in deine Lunge kommen. Du brauchst einen Brustpanzer zum Schutz. Nimm die Stiefel, die werden genannt. Stiefel, um breit zu sein. Du musst nicht erst noch die Schuhe anziehen. Das dauert viel zu lange. Du sollst den Schild nehmen, einen Schild haben zum Abwehr. Und du brauchst einen Helm zum Schutz. Leuchtet uns allen ein. Ein Helm, das ist bis heute geblieben. Und ein Schwert. Und das sind die einzelnen Bestandteile. Er vergleicht die Lenden mit der Wahrheit, die Wahrheit umgürtet haben. Alles, was dein ganzes Wesen zusammenhält, alles, was dein Waffenrock, was alles zusammenhält, dieser Gürtel, soll Wahrheit sein. Der Brustpanzer, der dich schützt, der dein Herz, deine Lunge, dein Inneres schützt, soll Gerechtigkeit Gottes sein. Oder die Stiefel sind die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Der Schild, den du nimmst zur Abwehr der feurigen Pfeile des Bösen, ist der Schild des Glaubens. Der Helm ist der Helm der Hoffnung auf das Heil und das Schwert ist das Wort Gottes. So vergleicht Paulus das. Aber wie schon gesagt, ich möchte die einzelnen Bedeutungen und vor allem die Hilfestellungen für uns im Alltag diesbezüglich später weitergehen. Lass uns weiter schauen, den vierten Punkt für die Anforderungen in einem Krieg ist, du musst nicht nur aktiv werden und brauchst nicht nur die Waffenrüstung, die richtige Ausrüstung und auch die ganze Ausrüstung und nicht nur einen Teil, sondern nimm bitte die richtige, passende Ausrüstung. Ich würde sagen, vom richtigen Hersteller. Denn schau noch mal ganz genau in diesen Teilsatz, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Nimm nicht deine Waffenrüstung. Nimm nicht deine Überlegungen. Schau, wenn es um die Wahrheit bei diesem Lendengurt geht, dann geht es doch um die Wahrheit Gottes, nicht das, was du als Wahrheit empfindest. Du kannst nicht sagen, ich habe die Waffenrüstung an, denn ich habe ein gutes Gefühl für die Wahrheit. Sorry, Gefühle lügen, und zwar nicht so selten. Gefühle können täuschen. Wenn du den Brustpanzer der Gerechtigkeit hast, dann geht es um Gottes Gerechtigkeit und nie um deine Selbstgerechtigkeit. Wenn Selbstgerechtigkeit in deinem Leben eintritt, dann ist das eine der Taktiken, die der Teufel verwendet, um dich sehr hinterhältig abstürzen zu lassen. Und dazu werde ich sehr viel ausführlicher zu seiner Zeit reden. Wenn es um die Stiefeln der Verkündigung geht, dann sollst du nicht deine Ideen verkündigen. Dein vermeintliches Verständnis eines guten Evangeliums, wie du denkst, dass es in die heutige Zeit hineinpassen würde. Sondern es geht um das Evangelium Gottes. Wenn es der Schild des Glaubens ist, dann ist es nicht der Schild des Glaubens an dich selbst, sondern der Schild des Glaubens an Gott, an sein Wort, an seine Versprechungen, ein Vertrauen auf ihn. Und bei dem Helm des Heils, da geht es auch um Gottes Heil. Übrigens, da werden wir uns sehr viel ausführlicher über die Heilsgewissheit unterhalten. Und das Schwert des Geistes, da kämpfst du nicht mit deinen eigenen logischen Überlegungen, mit deinen eigenen logischen Schlussfolgerungen und mit deinen Worten, sondern das Schwert, das du brauchst, ist Gottes Wort. Du musst mit seinem Wort umgehen können, nicht mit deinen eigenen Worten Kämpfe ausfechten. Das ist wichtig. Dieser Satz enthält so viel. Zieh die Waffenrüstung an. Ergreife sie in Vers 13. Dann benutzt Paulus ein anderes Wort und sagt, ergreife. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Zieh die Waffenrüstung an und nicht eine Campingausrüstung. Und zu guter Letzt ziehe Gottes Waffenrüstung an. Und das ist wichtig. Nun, wofür brauchst du überhaupt eine Waffenrüstung? Kennst du deine Mission, deinen Auftrag? Kein Soldat läuft in den Kampf, wenn er nicht weiß, was er dort gerade machen soll. Du musst deine Mission kennen und sei auf deine Mission vorbereitet. Mit dem Wort Mission meine ich jetzt einen Auftrag. Einen Auftrag, für den du irgendwo hingesendet wirst und nicht unbedingt eine Mission in einer Missionsgesellschaft auf Übersee. Wir können Verse 11 und aus Vers 13 vier Aufforderungen in Bezug auf unsere Mission nehmen. Das Erste, was wir sehen, ist, wir sollen verteidigen. Das Zweite, was wir sehen, ist, wir sollen fähig sein. Das dritte, was wir sehen, ist, wir sollen wachsam sein. Und das vierte, was wir erkennen können in diesem Text, ist, wir sollen durchhalten oder überwinden. Nun schaut einmal Vers 11 nochmal hinein. Wofür brauchen wir diese ganze Waffenrüstung Gottes? Damit ihr standhalten könnt. Das ist das Erste und das Wichtigste, worauf Paulus hier Wert legt. Damit du standhalten kannst. Deine Mission ist Verteidigung, nicht Erobern. Nehmen wir einmal eine Illustration aus dem Krieg. In einem Krieg versucht man immer, strategisch wichtige Standorte zu erobern und dann zu halten. Und dann gibt es den einen Trupp, der hinausgeschickt wird, um zu erobern. Aber wenn etwas erobert ist, dann musst du da nicht mehr weiter erobern, sondern du musst dieses Feld, und oft waren es Hügel oder Berge, das musst du festhalten. Wenn du dorthin gesandt wirst, und mit der Mission, geh dorthin, seh zu, dass dieser Hügel, dass diese Gebirge unser bleibt, damit wir von dort aus den Überblick behalten, dann ist dein Auftrag, auf diesem Hügel zu bleiben und zu verteidigen. Daher kommt auch dieses Sprichwort, das wir im Deutschen haben, auf dem Hügel werde ich nicht sterben. Das sind die Hügel gemeint, die strategisch nicht so wichtig sind, wo man nicht seine ganze Armee aufopfert, sondern wo man sagt, da ziehen wir uns lieber zurück. Aber es gibt Hügel, wo es heißt, auf diesem Hügel werden wir sterben, wenn es nötig ist. Im Deutschen als Sprichwort gebraucht, heißt das, das ist ein Argument, für das werde ich nicht mein ganzes Leben oder mein Ansehen oder meine Freundschaft mit irgendjemandem aufgeben. Also das ist eine nebensächliche Sache. Auf dem Hügel sterbe ich nicht. Also auf diese Meinung, diese Meinungsverschiedenheit, die soll uns nicht trennen. Oder umgekehrt, diese Meinungsverschiedenheit, diese unterschiedliche Ansichtssache, sie ist so gravierend, da können wir nicht miteinander leben oder nicht miteinander diese Arbeit weitermachen. Ja, auf diesem Hügel sterbe ich oder sterbe ich nicht. Jetzt hat Jesus mit seinem Tod und mit dem Evangelium, das du gehört hast, dich gerettet. Das heißt, er hat dem Teufel wieder Land weggerissen. Du bist, dein Herz ist dieser Hügel. Und nun stehst du drauf. Du stehst auf diesem Stück Land Gottes und du sollst es verteidigen gegen die listigen Anschläge des Teufels. Du musst nicht aktiv hineingehen und sagen, Teufel, ich lauere dich irgendwo auf und dann gibt's von mir den Todesstoß. Vergiss es. Nicht wir, das hat Jesus getan. Aber wir sollen verteidigen. Die Lehre verteidigen, unser Leben mit Christus verteidigen. Das ist deine Mission. Das ist der Kern dessen, wofür du die Waffenrüstung brauchst. Deswegen werden wir auch sehen, dass die Waffenrüstung mehr Verteidigungsausrüstung ist, Schutzausrüstung, als dass sie für weitreichende Geländegewinne gedacht wäre. Es gibt zum Beispiel keinen Bogen und Pfeil. Ja? Vielleicht habt ihr das mitbekommen, vielleicht auch nicht. Nun das Zweite, was wir hier sehen, wir sollen fähig sein. Schaut in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes aus, damit ihr standhalten könnt. Und in Vers 13 wieder, das ist nicht zufällig, er wiederholt das mit etwas mehr Ausführung, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Du brauchst eine Fähigkeit. Du musst fähig sein, standhaft zu bleiben, gegen etwas widerstehen zu können. Und Befähigung bedeutet Zurüstung. Auch da heißt es wieder, werde aktiv, damit du zugerüstet wirst, um fähig zu sein. Nun, das eine sind die Predigten am Sonntag. Sie sollten eine Zurüstung sein in einer Gemeinde, die bibeltreu behauptet zu sein. Das andere sind aber auch dein eigenes persönliches Bibelstudium. Aber wie ihr werdet sehen, was Paulus hier in Kapitel 6 etwas später auch noch sagt, das Gebet ist ein sehr wichtiges Zurüstungsmittel. Wenn jemand kaum ein ernstzunehmendes Gebetsleben führt, selten in die Bibel schaut und bei den Predigten regelmäßig neigt dazu einzuschlafen oder nichts tut, um es zu behalten und auch nicht aufschreibt, wenn er das vom Hören allein nicht behalten kann, dann ist er ja nicht aktiv dabei, etwas zu können, zugerüstet zu werden. Ein solcher muss nicht wundern, wenn er in seinem Leben, geistig gesprochen, viel, viel Land verliert und das Gefühl hat, dass er in seinem gesamten geistlichen Leben ihm alles aus der Hand rennt und er überhaupt nichts mehr über irgendetwas die Kontrolle hat. Und ja, häufig in verschiedene Art von Verzweiflungen gerät. Sorge dafür, dass du fähig bist. Und je besser es dir geht, je mehr du noch am Anfang bist, umso mehr Chancen hast du. Je mehr du schon verloren hast, umso schwerer ist es, sich dann noch zurüsten zu lassen. Sei fähig. Das Dritte, was wir sehen, was wir für die Vorbereitung auf die Mission haben sollten, ist Wachsamkeit. Schaut mal in Vers 13. Das ist eine der wichtigsten Zusätze, die Paulus im Vergleich von Vers 11 und Vers 13 hervorhebt. Und er sagt, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Am bösen Tag. Nun, offensichtlich ist nicht jeder Tag gleich. Das werdet ihr in eurem Leben selbst sicherlich schon oft gemerkt haben. Nicht jeder Tag ist gleich schlecht. Nicht jedes Gespräch mit jemandem ist gleich schwer. Nicht jede Lehre ist gleich heimtückisch, dass man sie nicht unterscheiden kann zwischen einer richtigen biblischen Lehre und der vielleicht leicht, aber ziemlich sicher abweichenden Lehre. Nicht jeder Tag ist gleich böse. Du weißt nicht, wann etwas in deinem Leben auf dich zukommen wird. Aber du darfst wissen, dass in deinem Leben immer wieder mal Anschläge kommen werden, geistlich gesehen. Und dann musst du bereit sein. Deswegen ist Wachsamkeit ein sehr, sehr wichtiges Merkmal, um auf die Mission vorbereitet zu sein. Wie kann jemand, der einen Hügel verteidigt im Gefecht, es sich erlauben, nicht wachsam zu sein? Meldet sich der Feind etwa an, morgen um 7 Uhr, dann kommen wir mit 3 Mann hoch? Er meldet sich nicht an. Er wird auf den Überraschungsangriff setzen. Deswegen gibt es immer in jeder Armee Wachen. Es gibt keine Armee ohne Wachen. Egal, was für Systeme es gibt und Alarmanlage, es gibt immer einen Wachposten obendrauf und zusätzlich. Sei wachsam. Und die vierte Sache, die wir hier für die Vorbereitung auf unsere Mission erkennen können, ist Durchhalten. Das Durchhaltevermögen ist eines der wichtigsten Dinge für die Christen überhaupt. Überwinde. Selbst dann, wenn du den einen Kampf gekämpft hast, schaut Vers 13 nochmal an, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, also nachdem ihr alles gut gemacht habt, was sollt ihr dann? Euch behaupten könnt. Es geht weiter. Der Kampf ist nicht nach einer gewonnenen Schlacht zu Ende. Eine gewonnene Schlacht ist noch kein gewonnener Krieg. Ein gewonnener Kampf ist noch nicht die Sicherheit, dass du diesen Hügel wirst verteidigen können. Durchhalten. Und immer wieder durchhalten. Wer überwindet, der bekommt zu essen von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes steht. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Wer überwindet, der wird die Vollmacht über die Heidenvölker bekommen mit Jesus Christus. Wer überwindet, dessen Name soll nie aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden. All diese schönen, wunderbaren Verheißungen sind den Überwindern gegeben. Und wisst ihr, was das Gute ist? Sie sind nicht für die heldenhaften und die tapfersten Überwinder vorbehalten. einfach nur für die Überwinder. Und wenn du am Ende auf allen Vieren kriechend deinen letzten Schlag tust, am Boden liegend, bist du auch ein Überwinder. Und das finde ich ist so tröstlich. Du musst nicht besonders fähig und besonders stark sein, um zu überwinden. Du musst weitermachen. Standhalten. Immer wieder neu aufstehen, wenn du gefallen bist. Wahrscheinlich kennt ihr alle mehr oder weniger gut verschiedene Arten von Heldenfilmen, in denen Kämpfe gekämpft werden. Und es ist schon beinahe vorhersehbar, noch bevor der Film beginnt. Es wird einen Kampf geben, da wird der Gute so ziemlich am Ende sein und dann wird er irgendwoher Kraft kriegen, auf sich rappeln und dann den Schlechten besiegen. Ja, das ist so das Phänomen, das es so ziemlich überall und immer gibt. Aber im wirklichen geistlichen Leben ist es oft tatsächlich so, dass wir als Gläubige so oft fallen. Und was kennzeichnet diesen guten Helden aus? Dass er wieder aufsteht. Nicht, dass er unverletzt geblieben ist, nicht, dass er nie gefallen ist, sondern dass er immer wieder aufsteht. Und deswegen sagt auch Salomo in seinen Sprüchen, der Gerechte, der steht 7-mal auf. Wir würden vielleicht heute sagen, der Gerechte steht 100-mal auf. Wenn wir irgendetwas bezeichnen wollen, was einfach immer und oft ist, dann sagen wir 100-mal. Es gibt Leute, die sagen auch 10 Millionen Mal, die übertreiben es ein bisschen übertreibender. Aber mit 100-mal ist eigentlich schon ziemlich klar, wir sagen nicht 87-mal oder wir sagen auch nicht 117-mal, sondern 100-mal. Und wenn der Hebräer so etwas Vollkommenes aussagen wollte, dann sagte er 7-mal. Das war die Zahl der Vollkommenheit, des Vollständigen in der Denken, der Kultur. Und deswegen, der Gerechte steht 7-mal auf. Und es geht nicht darum, dass er 7-mal aufsteht und beim 8-mal liegen bleibt, sondern es geht darum, dass er immer wieder aufsteht. Überwinden. Zu deiner Mission gehört es, aufzustehen, wenn du hingefallen bist. Und selbst wenn du eine Weile liegen geblieben bist, weil du nicht gleich aufstehen konntest, gehört es immer noch zu deiner Mission, wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben. Lass uns wiederholen, was gehört zu deiner Mission? Zur Vorbereitung auf die Mission. Erstens einmal, dass du die Mission kennen solltest. Und die Mission ist standhalten, verteidigen, nicht Angriff, nicht Eroberung. Das zweite ist Befähigung. Zur Mission gehört, zur Vorbereitung auf die Mission gehört die Zurüstung, damit du fähig wirst. Das dritte, was dazu gehört, ist Wachsamkeit, denn du weißt nicht, wann die listigen Anschläge kommen. Und das vierte, was zu der Vorbereitung auf die Mission, die wir geistig haben, gehört, ist überwinden, immer wieder aufstehen. Nun lass uns zum dritten Punkt gehen. Und wie schon angekündigt, werde ich den dritten Punkt, weil er inhaltlich so überreich ist, heute nicht abschließen. Wer weiß, ob ich es beim nächsten Mal abschließen werde. Das dritte ist vielleicht eines der wichtigsten überhaupt. Sei auf deinen Feind vorbereitet. Wenn du dich auf den Kampf vorbereitest, ist es natürlich wichtig zu wissen, was deine Ausrüstung ist und alles drumherum. Natürlich ist es wichtig, dass du auf deine Mission vorbereitet bist. Aber all diese Dinge werden dir nichts nützen, wenn du deinen Feind nicht kennst, wenn du nicht weißt, gegen wen du überhaupt kämpfst und wie der kommt, was seine Strategien sind. Und ich möchte sehr, sehr gerne mit euch über diese Strategien des Teufels sehr ausführlich reden, in einer Extrapredigt. Heute werde ich nur ein paar Dinge anstoßen. Ich möchte auf 3 allgemeine Bereiche hinweisen, wenn es darum geht, dass wir uns mit unserem Feind beschäftigen und auf ihn vorbereitet sind. Und der Text, den wir haben, beantwortet uns alle 3 diese großen Bereiche, wenn es um das Kennenlernen des Feindes geht. Nicht umfassend, deswegen werden wir uns dann auch sehr viel mehr aus anderen Bibelstellen dazu nehmen, aber Paulus spricht alle 3 an. Das erste ist, wer ist dein Feind? Das zweite ist, wie stark ist er? Und das dritte, wie kämpft er? Das sind drei Bereiche, und in all diesen drei Bereichen wollen wir sehr viel ausführlicher kennenlernen. Wir werden uns tatsächlich einmal über den Teufel unterhalten müssen, wie die vielleicht die meisten von uns noch nie sich mit dem Teufel beschäftigt haben. Er ist der Feind. Du solltest ihn kennen als Christ. Wir werden uns über die Macht des Teufels Gedanken machen und auch in diesem ein paar tröstliche Wahrheiten finden. Und wir werden uns sehr ausführlich darüber unterhalten, wie er kämpft. Das heißt, mit welcher Taktik musst du rechnen? Mit welchen von seinen Waffen musst du rechnen? Wenn du das weißt, kannst du dich viel gezielter vorbereiten. Das ist doch logisch, oder? Wenn du weißt, dass dein Feind mit Raketen kommen wird, dann musst du dich auf die Luftabwehr vorbereiten. Wenn du weißt, dass dein Feind mit Fußvolk kommt, brauchst du wiederum ganz andere Art von Waffen. Auch mental sich darauf einstellen, ist wichtig zu wissen, wer dein Feind ist, wie stark er ist und womit er kommt, wie er kämpft. Das ist auch in Mannschaftssport genauso. Wenn du heute auf hoher Ebene Fußball spielen willst, kannst du nicht sagen, oh, die kommen, ja, die sind in der Tabelle Nummer 13, sollte eine machbare Aufgabe sein. Das ist für die anderen dann gut machbar. Für dich vielleicht nicht so. Du musst eine Strategie haben, irgendetwas. Du kannst auch niemals Schach spielen, indem du sagst, ich weiß, wie die Figuren gehen, ich kann Schach. Sorry. Mag sein, dass du ganz genau weißt, wie die einzelnen Figuren gehen, dann hast du von Schach aber noch nicht wirklich eine Ahnung, als dass du weißt, dass dort viele Kästchen sind und unterschiedliche Figuren unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also wir brauchen eine Strategie, um gegen die Strategie des Feindes anzugehen. Ich möchte euch Mut machen, euch selbst damit auseinanderzusetzen zu Hause, damit ihr vorbereitet seid für die nächsten Predigten zu diesem Thema. Nun, lasst uns kurz einmal hinschauen. Wer ist unser Feind? Es ist der Teufel und seine Dämonen. In Vers 12, Paulus sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und ihr Lieben, unsere Feinde sind nicht die Menschen, die anders denken als wir. Sind auch nicht die Menschen, die ungläubig sind, die unsere Überzeugung gar nicht teilen können. Sie sind nicht unsere Feinde. Unser Kampf geht nicht gegen die Menschen. Schimpf nicht über die Menschen. Hasse nicht die Menschen. Paulus sagt, es ist nicht Fleisch und Blut, es ist nicht das Körperliche, das, was wir vor Augen sehen. Die Menschen, die sind nicht unsere Feinde. Unsere Feinde ist der Teufel. Es sind, und jetzt nimmt er mehrere Bezeichnungen, um die Vielfältigkeit der einzelnen Engelsgruppen oder Dämonengruppen oder auch durch den Namen eine Charakterisierung zu machen. Und er sagt, unser Kampf richtet sich gegen die Herrschaften, gegen herrschende Mächte. Also nichts Kleines. Gegen Gewalten. Keine sanften Riesen. Gegen Weltbeherrscher der Finsternis. Gegen die geistlichen Mächte, nicht Fleisch und Blut, gegen das Böse, gegen die Bosheit in den himmlischen Regionen, die geistlichen Bosheiten, gegen die bösen Engel, wenn man so will, gegen Dämonen. Dagegen richtet sich unser Kampf. Das ist unser Feind. Nun, nicht nur das ist unser Feind, was Paulus vorher im Epheserbrief sehr viel betont hat, ist die Tatsache, dass dein eigenes Herz dich verführt. Deine eigenen Begierden treiben dich dahin, zu sündigen. Das ist der eine Punkt. Aber es ist auch die andere Wahrheit noch da, dass außerhalb deiner eigenen Begierden, die von außen geistige, auf uns eindringende Macht unser Feind ist. Ja, sehr gut finde ich immer, was ist der größte Feind der Maus? Benjamin? Die Katze? Wer ist anderer Meinung? Ariane? Alina? Ach, Entschuldigung. Tabea.
Dein Inneres.
Dein Inneres. Ah, was ist denn das Innere der Maus? Was ist der größte Feind der Maus? Hey Kinder, kennt ihr die Geschichte nicht? Wahrscheinlich müssen wir wieder anfangen, Geschichten zu erzählen. Janine weiß das. Ihr eigener Appetit. Sie würde niemals in die Falle laufen, wenn sie nicht den Appetit hätte. Ihr Appetit macht sie unvorsichtig. Ja? Was ist der größte Feind des Menschen? Sein Inneres, sein Appetit, seine Begierden, die nicht Gott meinen, sondern sich selbst meinen. Nur für meine eigene Sättigung, für mein eigenes Wohlbefinden sind. Das ist unser größter Feind. Aber es gibt auch den anderen bösen Feind in den Lüften. Den Teufel mit seinen Dämonen. Nun, unser Feind ist mächtig. Aber er ist nicht allmächtig. Und ich möchte euch das gerne wirklich anhand der Bibel zeigen, damit ihr das wisst, dass es nicht meine Idee ist, sondern dass es wirklich biblische Lehre ist. Der Teufel steht unter der Macht Gottes und Luther sagte, der Satan ist der Kettenhund Gottes. Gott bestimmt dem Satan den Rahmen, die Machtausbreitung, die er haben darf und die er nicht haben darf. Und fragen wir uns vielleicht, warum erlaubt Gott denn so oft dem Satan so viel Böses zu tun? Das ist nochmal eine andere Frage, auf die uns Gott nicht umfänglich eine Antwort gibt, nur manchmal so kleine Lichtblicke gibt, weshalb er das tut, aber keine umfängliche Antwort. Deswegen bin ich überzeugt, dass ein Mensch das nie wird sicher herausfinden können. Aber der Feind ist sehr, sehr mächtig. Es sind Herrschaften, es sind Gewalten, es sind Weltbeherrscher. Aber er ist nicht allmächtig. Und seine Macht ist immer in den von Gott erlaubten Grenzen. Und Gott weiß, wie viel an dich hier herantreten kann, damit du nicht vollständig liegen bleiben wirst. Und er weiß ganz genau, dem Teufel die Grenzen zu setzen und sagen, den darfst du nicht antasten. Oder jenen bis dahin und nicht weiter. Und das ist so tröstlich zu wissen, dass Gott in seiner Allmacht die Macht des Teufels fast schon wie bei einem kleinen Kätzchen eingrenzt. Und doch ist der Teufel mächtig. Wenn ihm einmal die Gelegenheit gegeben wird, dann kämpft er sehr verbissen. Das Dritte, der Feind verwendet listige Anschläge. Wie geht der Teufel vor? Sehr listig. Ne? Paulus sagt hier listige Kunstgriffe. Dieser Vers, also dieses Wort, das hier benutzt wird, wird nur noch einmal in Epheser 4, Vers 14 genommen von Paulus, sonst kommt es in der Bibel nicht vor. Und dort heißt es, in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf Zurüstung, vielleicht fällt euch jetzt der Zusammenhang wieder auf, die Parallele zumindest, er sagt, wir müssen zugerüstet werden in der Gemeinde, wir müssen einander dienen und einander helfen, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die, und hier kommt das Wort, Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Und das ist das Wort, das Paulus hier nutzt, um zu sagen, der Teufel benutzt diese Schlauheiten, diese Listen. Luther übersetzte Anschläge, nicht Kunstgriffe, sondern Anschläge. Oder Janssen übersetzt das mit listigen Vorgehensweisen. Oder die Menge listige Anläufe. Studienübersetzung 2018, listige Methoden. Zürcher 2007, Machenschaften. Das griechische Wort ist Methodia. Da kommt unser Wort Methode her, hat aber eine gewisse Sinnwandlung erlebt. Man kann sagen, es sind irgendwelche arglistigen, verschlagenen Ränke, irgendetwas Hinterhältiges. Dieses Wort haben die Griechen in dem klassischen Griechischen damals benutzt, um zu beschreiben, wie ein Tier hinterhältig plötzlich auf seine Beute stürzt, um sie zu überwältigen. Also es ist etwas Hinterhältiges. Es ist eine hinterhältige, listige Strategie mit einem Überraschungseffekt, wo man es nicht erwartet, um dann den Sieg über jemanden zu erringen. Und so wie Raubtiere es tun. Die gehen ja auch nicht ohne Strategie einfach mal drauf los und hoffen, dass sie Glück haben und ihnen eine Antilope vor den Weg läuft. Das tun sie auch nicht. Und das ist das Wort, das Paulus hier benutzt. Und er sagt, womit du rechnen musst bei der Art, wie der Feind kämpft, ist, es sind sehr listige Anschläge. Und aus weiteren anderen Zusammenhängen, die ich euch beim nächsten Mal sehr ausführlicher darlegen möchte, aber heute schon mal sagen, aus anderen Zusammenhängen wissen wir, dass es sich in erster Linie um Philosophien, Denkarten, Meinungen und Lehren handelt. Geistliche Lehren, Philosophien in der Welt, Denkarten, wie gewisse Dinge in der Gesellschaft gesehen werden, wo eine Gesellschaft hingeht. Das ist der erste Anschlag des Teufels. Mit anderen Worten, dein Verstand. Dein Verständnis von Dingen. Dein Verständnis von der Bibel. Dein Verständnis vom Leben insgesamt. Das ist der erste Anschlagpunkt des Teufels. Und deswegen ist gesunde, wichtige Lehre so wichtig. Deswegen ist ein gesundes Hinterfragen der weltlichen Denkweisen und der Werte in der Welt so wichtig und unerlässlich. Nicht alles, was Menschen sagen und tun und für gut heißen, ist schlecht, aber vieles. Und das müssen wir mit der Bibel prüfen können. Und dazu möchte ich das nächste Mal sehr viel mehr. Lass uns für heute noch einmal kurz zusammenfassen. Was lernen wir aus diesem Text? Nun, wir lernen, wie wichtig es ist, dass wir auf unseren Kampf vorbereitet sein müssen. Sei vorbereitet auf die Anforderungen des Kampfes. Du musst aktiv werden. Du musst die Waffenrüstung anziehen, die ganze Waffenrüstung und Gottes Waffenrüstung. Du sollst verteidigen, standhalten. Du sollst fähig sein. Du sollst wachsam sein. Und der Feind, gegen den du kämpfst, ist der Teufel mit seinen Dämonen. Und er kämpft mit sehr listigen Strategien, hinterhältig, um dich zu überwältigen. Und in erster Linie, indem er auf deinen Verstand, auf dein Verständnis einwirkt. Möge Gott selbst in all seiner Gnade einen jeden Einzelnen von uns davor schützen, jemals liegen zu bleiben. Und möge er uns selbst allen die Kraft geben und die Motivation, den Mut, uns zuzurüsten, vorzubereiten, um fähig zu sein für diesen Kampf, der vor uns liegt. Amen. Lasst uns zum Schluss beten. Vater im Himmel, unser großer, allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen. Du hast die Allmacht. Du bist überall anwesend. Du weißt alles, schon weit im Voraus. Du gibst uns so viel zu wissen, zu erkennen, wie der Teufel, der dein Widersacher ist und gegen dich kämpft, wie er auch gegen diejenigen kämpft, die dir gehören. Danke für die Ermahnung, die Waffenrüstung anzuziehen, aktiv zu werden. Danke, dass du uns sagst, was unsere Mission ist und was wir zu tun haben. Ich möchte dich für jeden Einzelnen heute bitten, dass er es ernst nimmt, sich vorzubereiten, sich mit deinem Wort auseinanderzusetzen, um fähig zu sein, all die unterschiedlichen Denkarten in dieser Welt, die verschiedenen Meinungen und auch die verschiedenen Lehren aus der Bibel, sie prüfen zu können, damit er widerstehen kann und nicht verblendet wird, nicht weggezogen wird. Ja, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.